Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo, willkommen. Mein Name ist Dr. Dominik Duscher und wir sprechen wieder über spannende Aspekte der Langlebigkeitsmedizin. Heute das Körpergewicht. Welche Rolle spielt das Körpergewicht im Alter? Alle wissen wir irgendwie instinktiv, man wird nicht unbedingt leichter im Alter, also eher ein bisschen Gewichtszunahme ist zu erwarten. Ist das sozusagen normal oder ein Problem? Werden wir heute ein bisschen drüber reden und was kann man vielleicht optimieren? Grundsätzlich einmal die Frage vorerst, wie schaut das Körpergewicht bei den Centenarians, also bei den über 100-Jährigen aus? Naja, vielleicht schon vermutet, eher niedriger. Also die sind natürlich nicht wahnsinnig übergewichtig typischerweise und vor allem haben sie einen relativ niedrigen Taillenumfang. Also Umfang da in der Bauchregion ist niedrig. Da sprechen wir auch noch gleich drüber, weil das ist eher ein Marker für das viszerale Fettkompartment und das ist natürlich besonders gefährlich für unsere gesunde Langlebigkeit. Also normalerweise im Alter sehen wir Verlust der Muskelmasse, wir haben schon drüber gesprochen, Sarkopenie, ja. Gleichsam eine Zunahme des Fettgewebes, also wir werden weniger Muskelkraft haben, weniger Muskelmasse haben, aber wir werden gleichzeitig übergewichtiger sein. Normalerweise und wir haben weniger Proteinzufuhr, die Nahrung muss also dementsprechend ein bisschen angepasst werden oder wir supplementieren das im Nahrungsergänzungsmittelbereich, um dem entgegenzuwirken. Eigentlich weiß man es schon, weitläufig ist es bekannt, hoher BMI, hohes Körpergewicht, Übergewicht verkürzt die Lebenserwartung. Gibt es aber auch Studien, die das zeigen. Also das ist tatsächlich sehr gut belegt, vor allem im amerikanischen Raum ist es gut beforscht worden und da weiß man das ganz sicher, dass eben die Lebenserwartung sinkt, wenn das Gewicht steigt, also wenn ein Übergewicht vorhanden ist. Aber wie beurteilen wir jetzt Gewicht, beziehungsweise wie stellen wir fest, ob jemand übergewichtig ist oder nicht? Klar, man sagt, ja, was ist das für eine Frage, ich stelle mich einfach auf die Waage. Stimmt? Guter Anfang, aber diese reine Gewichtsmessung hat natürlich schon auch Nachteile, beziehungsweise nicht ganz genau, weil wir berechnen uns daraus den Body Mass Index typischerweise, BMI. Das ist das Verhältnis von Körpergewicht zur Größe, beziehungsweise zur Oberfläche unseres Körpers. Das heißt, wir formelmäßig teilen wir hier das Körpergewicht durch die Meter, die wir groß sind, zum Quadrat. Also Körpergewicht durch Quadratmeter. Ist eine sehr, sehr etablierte Maßzahl, wird zum Teil verwendet, um Versicherungsangelegenheiten sogar zu klären. Oder es gibt Bundesländer, die verbeamten Leute nicht, die zu hohe oder zu niedrige BMIs haben. Also das ist eine wichtige Kenngröße und sehr etabliert. Aber natürlich anfällig. Weil man stellt sich nur mal vor, jetzt hat jemand vielleicht einen anderen Knochenaufbau oder hat vielleicht vermehrt Muskelmasse vergleichsweise zum Fettgewebe. Naja, ist das dann schlecht, wenn der einen hohen BMI hat? Ist eben diskutabel. Also nicht ganz lupenrein die Sache, ja, muss man echt sagen. Normalerweise, also man spricht von normalem BMI von 18,5 bis 25. Drüber ist dann Präadipositas, Adipositas, gibt es verschiedene Gerade, die dann eingeteilt werden, ja, und Untergewicht ist natürlich auch nicht gesund. Aber noch einmal, das ist ein schwieriger, absoluter Marker, weil natürlich Körpertyp, ja, Zusammensetzung des Körpers und vielleicht auch Geschlecht und so weiter schon eine große Rolle spielen hier, sich massiv auswirken. Also das ist nicht ganz so einfach, wie man vielleicht denkt. Taillenumfang haben wir kurz besprochen, ist natürlich bei den sehr gesunden und sehr alt werdenden Leuten typischerweise niedrig, ist ein Marker für das viszerale Fett, Festfett, was nicht unter der Haut ist. Und drunter kommt Subcutis und das subkutane Fett ist das Fett, was wir halt kennen typischerweise, das sitzt unter der Haut. Wenn wir aber von dem inneren Bauchfett sprechen, ist das viszerale Fett, das ist das Fett, das den Organen aufgelagert ist Und das ist hormonaktiv und wirklich eigentlich das noch größere Problem. Also wenn wir hier Bauchumfang, Teilenumfang messen, wird es nochmal auch sehr interessant. Und wir haben gesagt, der BMI selbst ist anfällig. Es gibt schon noch bessere Marker, um festzustellen, wie ist jemand vom Organismus her aufgestellt. Da gibt es zum einen die Körpermassemessung Bioimpedanz, Bioimpedanzmessung, oder es gibt die DEXA-Röntgenmethode. Und wenn wir gerade kurz darüber noch sprechen, über die Unterschiede, also DEXA ist von manchen als Goldstandard bezeichnet. Es ist sehr genau. Man kann damit die Knochendichte messen, aber auch den Fettanteil messen. Grundsätzlich funktioniert es so, dass man sehr, sehr niedrig strahlenbelastetes Röntgenverfahren hier anwendet. Zwei aufeinanderfolgende Röntgenbilder mehr oder weniger, und dann kann man das eine vom anderen subtrahieren, abziehen, und dann weiß man, das eine ist Knochen, das andere ist Fett, und daraus kann man auch andere Dinge noch berechnen. Und ja, man hat relativ genaue Angaben, wie ist die Komposition des Körpers zusammengesetzt. Also was haben wir da für Situation Fett versus Masse, versus Knochen versus Muskeln und so weiter. Nachteil, geringe Strahlenbelastung. Ja, also man spricht immer von circa 2 bis 3 Flugstunden. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wenn man ja transkontinental fliegt, kann man auch ein bisschen Strahlung einsammeln, und ja, hier 2 bis 3 Flugstunden äquivalent ist, was so eine DEXA-Methode einem aufbrummt. Also ist nicht jetzt super brutal krass, aber ja, weniger Strahlung ist immer gut. Bei der Bioimpedanz gibt es keine Strahlenbelastung, dafür gibt es den Nachteil, dass es eher die Fettmasse unterschätzt bei einem normalen bis hohen BMI, und bei einem niedrigen BMI ist es umgekehrt, da wird die Fettmasse dann überschätzt. Also es ist ein bisschen weniger genau, kann man sagen. Also das muss man akzeptieren, dafür hat man keine Strahlenbelastung. Jetzt möchte ich noch kurz sprechen eben über viszeral und subkutanes Fett. Kurz habe ich es gesagt, das viszerale Fett ist den Organen aufgelagert. Das subkutane Fett ist unter der Haut, das typische Fett, was man so kennt. Und das subkutane Fett kann man sehen, das viszerale eher nicht. Dafür ist es eben sehr spannend, wenn man das dann misst. Und es ist eben das Fett, was man dringend reduzieren müsste. Es ist das gefährlichere der beiden. Man kennt vielleicht den Begriff Skinny Fett. Ja, so ein bisschen so ein neuartiger Begriff. Da geht es darum, dass man vielleicht sagt, gut, der ist eigentlich der Patient, die Patientin ist nicht dick in dem Sinn, der hat vielleicht unter der Haut subkutan gar nicht jetzt diese Fettansammlungen, aber hat vielleicht viszeral ein riesen Fettdepot, und das kann eben auch problematisch sein. Das müssen wir also im Blick behalten. Welche Themen gibt es hier von der Genetik her? Über 100 Gene sind identifiziert worden mit einem Hinweis darauf, dass sie einen Einfluss nehmen auf die, auf das Körpergewicht. Also es gibt so durchaus viele Player, viele Gene, die da mitmischen. Aber nicht nur die Gene sind spannend, sondern auch die Epigenetik. Die Epigenetik ist ja das Software-Konzept, sage ich jetzt mal, was die Gene befehligt. Das heißt, Gene sind wie die Hardware, die wir von unseren Eltern vererbt bekommen und die unveränderlich uns zur Verfügung steht. Aber die Epigenetik, die ist wie ein Softwareprogramm, das diese Hardware ansteuert, die durchaus veränderlich ist. Und das spielt eine Riesenrolle im Bereich Körpergewicht. Und da gibt es tolle Studien, die auch zeigen, dass nicht nur in einem Organismus diese Epigenetik eine große Rolle spielt, sondern auch in der Vererbung, also von einem Organismus auf den anderen. Da gibt es eine Studie zu einem Dorf, ja, die tatsächlich hungerleidend waren, eine Generation lang, also sehr wenig Nahrung zur Verfügung hatten, und dann die Kinder dieses Dorfes neigen durch epigenetische Veränderungen, die vererbt worden sind, zu erhöhter Gewichtszunahme, weil die Körper dieser Nachkommen optimiert worden sind, quasi aus wenig Nahrung viel Speicherfett zu gewinnen, weil eben die vorige Generation hier nicht genug Nahrung zur Verfügung hat. Also sehr spannend, Epigenetik, teilweise vererblich. Von Vererbung spricht man in der Medizin immer erst, wenn es 3 Generationen übersteht. Ja, also das ist dann sozusagen echte Vererbung. Das heißt, der Begriff Vererbung ist hier nicht ganz sauber verwendet, aber ich sage mal, landläufig kann man schon sagen, wenn man was auf sein Kind überträgt, ist das eigentlich Vererbung. Ja, wie gesagt, die wissenschaftliche Definition schaut ein bisschen anders aus, ist ein bisschen noch härter. Das muss dann Generationen überdauern, aber ja, ich finde es schon sehr interessant, inwieweit sich hier Dinge niederschlagen. Vor allem eben Epigenetik ist ja etwas, das wir beeinflussen können. Daraus kann man schon ableiten, dass wenn wir natürlich was tun, um unser Gewicht ordentlich zu managen, wenn wir sportlich aktiv sind, wenn wir die Ernährung so optimieren, dass das Benefits bringt für uns, dann wird sich das vielleicht sogar nicht nur bei uns positiv auswirken, sondern vielleicht sogar auf unsere Nachkommen. Natürlich vielleicht ein kleiner zusätzlicher Ansporn hier. Also zusammenfassend kann man sagen, unsere Körperstatur verändert sich mit dem Alter. Wir nehmen tendenziell eher zu, also an Fett, nehmen eher ab an Muskulatur. Das wird man entgegenwirken, wenn möglich. Und der BMI ist nicht der allerbeste Marker, sollte also nicht komplett isoliert betrachtet werden, sondern gerne in der Zusammenschau mit eben DEXA-Scan zum Beispiel oder Bioimpedanzmessung. Viszerales Fett ist hormonaktiv, schaltet sich auch ein als Entzündungsherd. Also wir werden noch eine extra Folge machen über Entzündung. Aber hier werden Entzündungsmediatoren ausgeschüttet, ist nicht günstig für uns, deswegen viszerales Fett müssen wir möglichst niedrig versuchen zu halten. Wenn ihr da Fragen habt dazu, gerne diese stellen und wir werden das dann vielleicht in einer anderen Folge nochmal aufgreifen. Und ja, ich freue mich drauf, von euch Rückmeldung zu bekommen und bis dann. Ich hoffe, es hat euch unser Podcast gefallen. Falls ja, bitte folgen und auch gerne teilen. Wir freuen uns über jede Zuschrift von euch zu den Themen, die wir betrachten, Fragen. Bitte E-Mails jederzeit schicken an podcast@beyondlifespan.de. Und wenn ihr mehr wissen wollt, gerne unsere Shownotes studieren. Da findet ihr alle Studien, die ich zitiere, und auch noch andere Materialien, die euch helfen, die Themen noch genauer zu beleuchten. Bis zum nächsten Mal.